Richtig, richtig Ärger in der Welt der Physik. Mittendrin Microsoft und zum Showdown kommt es dann auf einer Konferenz in den USA. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Die Zukunft gehört den Quantencomputern. Jedenfalls, wenn man Fachleute fragt. Quantencomputer nutzen ja die Quantenmechanik zum Rechnen. Und das macht sie mega, mega leistungsstark. Die können Probleme lösen, die für klassische Computer extrem zeitaufwendig oder sogar völlig unmöglich wären. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind deshalb schier unbegrenzt. Von der Medizin über KI-Technologien bis hin zu Finanzen oder Logistik sind die Hoffnungen sehr, sehr groß, was man denn in Zukunft alles schnell und eben effektiv mit solchen Quantencomputern berechnen können wird. Es ist aber auch noch eine Menge Forschung notwendig, bevor wir soweit sind, dass die Quantencomputer eben im großen Stil zum Einsatz kommen können. Und klar ist, mit dieser Technologie lässt sich ein Haufen Geld verdienen und natürlich auch Anerkennung im wissenschaftlichen Bereich. Und entsprechend wird mit Hochdruck daran geforscht. Und das wiederum führt dann auch mal, wie das immer so ist, zu vorschnellen Schlüssen oder auch zu Streit. Und über genau so einen aktuellen Fall spreche ich heute mit Manon Bischoff. Die ist Redakteurin für Mathe und Physik bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon.
Hallo Marc.
Manon, lass uns, ich habe es eben schon versucht, aber erklär du doch zum Einstieg nochmal, was ein Quantencomputer eigentlich ist und wie der funktioniert.
Gute Einstiegsfrage, direkt ein Deep Dive. Also ein Quantencomputer ist im Prinzip so eine Art Computer, nur dass die Informationseinheiten, also die Bits, Quantenobjekte sind, also sogenannte Qubits. Also Bits kennst du ja wahrscheinlich auch.
Das ist so Nullen, Einsen, oder?
Ja, genau, Nullen, Einsen. Und Qubits sind auch Nullen, Einsen, nur halt eben quantenmechanisch. Das heißt, die sind halt komisch und die können Werte zwischen 0 und 1 auch einnehmen. Also die können sowas sein wie zu 60% 1 und zu 40% 0. Und die sind dann in so einem Überlagerungszustand. Also die sind dann sowohl 0 und 1 gleichzeitig. Und erst, wenn man die am Ende misst, werden die dann halt entweder 0 oder 1, aber eben mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Und dieses seltsame Verhalten ermöglicht es halt eben, dass man mit Qubits völlig neue Arten von Berechnungen vornimmt.
Mhm, also ich versuche mir gerade so vorzustellen, der Klassiker ist ja immer so dieses Computerrechnen in Einsen und Nullen. Also das sind die Bits, die du gerade erwähnt hast. Und dann hat man meinetwegen, eine Information ist eine Zahlenreihe aus 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 und so weiter. Und bei Qubits wäre es so, die Nullen und die Einsen, da gäbe es noch was dazwischen. Und deshalb ist es quasi komplexer.
Ja, genau, ja. Und wie gesagt, die ganze Art und Weise, wie wir Programme schreiben für normale Computer, die unterscheidet sich halt von dem, wie man Programme für Quantencomputer schreiben würde. Und deswegen kann man damit halt völlig andere Berechnungen durchführen.
Mhm, und das ist auch der Grund, warum da so große Hoffnungen auf diesen Dingern ruhen, oder?
Ja, genau. Also häufiger liest man mal, dass Quantencomputer einfach alles besser können werden als normale Computer, aber das stimmt nicht. Also viele Berechnungen können Quantencomputer gar nicht besser durchführen, sogar noch viel schlechter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Zahlen addieren oder multiplizieren will, da brauche ich keinen Quantencomputer für. Also das kann ein normaler Computer viel, viel besser. Aber es gibt halt bestimmte Aufgaben, das hast du ja auch schon am Anfang gesagt, für die Quantenalgorithmen bekannt sind. Und wenn die Geräte irgendwann mal ausgereift sind, dann können die halt dort deutlich schneller ablaufen als auf einem normalen Computer. Und dazu gehören halt eben so Sachen wie Primfaktorzerlegung. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nee.
Also das ist quasi, man gibt dir eine Zahl und du berechnest die Primteiler dieser Zahl. Also die Primzahlen, die miteinander multipliziert quasi diese Zahl ergeben. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel 15 sage, dann würde mir ein Programm 5 und 3 ausgeben, weil 5 mal 3 gleich 15 ist. Und das 5 und 3 sind halt Primzahlen. Genau. Klingt jetzt erstmal nicht so super spannend, aber tatsächlich kann man, also basieren kryptografische Algorithmen, also Verschlüsselungsalgorithmen, die wir benutzen, genau darauf, dass es halt super schwierig ist, die Primfaktorzerlegung zu berechnen.
Ah ja.
Und wenn Quantencomputer das können, dann sind halt eben unsere verschlüsselten Daten eben nicht mehr sicher. Das ist halt so ein Grund, warum man halt sehr viel daran forscht. Was auch noch super wichtig ist, ist, dass Quantencomputer höchstwahrscheinlich die Grundzustände von Quantensystemen sehr gut berechnen können werden. Und auch das klingt jetzt irgendwie erstmal kompliziert. Aber tatsächlich braucht man halt diese Grundzustände, wenn man neue Materialien herstellen will oder neue Wirkstoffe, also neue Medikamente irgendwie entwickeln möchte. Das sind gerade solche Aufgaben, die man da lösen muss, also eben Grundzustände von Quantensystemen berechnen. Das heißt, mit Quantencomputern könnte man neue Materialien, neue Wirkstoffe und so weiter finden.
Mhm. Und wie läuft denn so eine Forschung eigentlich ab? Also ich versuche mir wirklich gerade vorzustellen, die Leute, die da dran arbeiten, was machen die denn so den ganzen Tag? Ich kann mir relativ wenig darunter vorstellen, wenn man sagt, man forscht an Quantencomputern.
Ja, verstehe ich. Okay. Also auf der einen Seite gibt es die Theoretiker. Das ist die Seite, die ich im Studium so cool fand und auf der ich war. Also da rechnet man halt eher und schaut, naja, was könnte denn so ein Quantencomputer alles machen? Oder wie kann man so einen Quantencomputer entwickeln? Also wie lassen sich diese Qubits realisieren? Weil man braucht ja irgendein Quantensystem, das diese 0-1-Werte da irgendwie kodiert. Aber auf der anderen Seite, und das ist wahrscheinlich jetzt für die meisten auch spannender, gibt es halt die Leute, die auch wirklich die Experimente machen und die Quantencomputer bauen. Und inzwischen gibt es ja schon mehrere solcher Maschinen. Also dafür braucht man halt erstmal Qubits überhaupt. Das heißt, man muss halt diese Quantensysteme herstellen, die zwei Zustände haben, die halt dann 0 und 1 sind. Und große Firmen wie Google oder IBM, die setzen dafür auf supraleitende Schaltkreise. Also ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal so ein Bild von einem Quantencomputer gesehen?
Mhm, ja, ja.
Was hast du da so im Kopf?
Also das, ich hatte vor allem so im Kopf, dass ich irgendwie dachte, es müsste jetzt ein riesig großer Computer einfach sein, weil man halt an so einen alten einen Computer halt im Kopf hat. Aber das sieht ja gar nicht aus wie ein Computer, ne? Sondern eher so wie ein, ich weiß nicht, kleines Gebäude, würde ich fast sagen.
Ja, tatsächlich. Also es gibt, das war jetzt auch eine fiese Frage, weil es gibt viele verschiedene. Also es gibt wirklich welche, die wie so ein Gebäude so, oder zumindest so ein Raum sind oder einfach nur aussehen wie so ein Experiment mit sau vielen Kabeln und so. Ein Bild, was man häufiger in der Presse sieht, ist wie so ein goldener Kronleuchter. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, das sind die IBM- und Google-Maschinen. Die sehen aus wie so ein goldener Kronleuchter. Und das ist, alle denken dann, ja, das ist irgendwie dieser Quantencomputer. Aber eigentlich ist es nur der Kryostat, also der Gefrierschrank drumherum, der das halt so kalt hält, das Innere. Fast bis auf einen absoluten Nullpunkt. Genau, und da sind dann die Qubits drin und die sind aus supraleitenden Schaltkreisen aufgebaut. Aber ja, es gibt halt auch Serverschränke tatsächlich mittlerweile und so. Und der eigentliche Kern des Quantencomputers, also die Qubits, die sind meistens auf so einer winzigen Platine. Und alles drumherum ist halt irgendwie nur ja, das Drumherum, was man braucht, damit die irgendwie stabil laufen.
Okay.
Ja, und das ist alles halt super schwierig umzusetzen, weil die Quantenzustände der Qubits, also die Qubits an sich, die sind halt hochempfindlich und kleinste Störungen von außen zerstören deren Zustände. Also die kollabieren dann zu einer 1 oder zu einer 0 und zu einem klassischen Bit und das will man ja eben genau nicht. Das heißt, man muss halt die Qubits krass von ihrer Umgebung isolieren, damit die halt funktionieren. Und das macht man eben, indem man die runterkühlt, aufpasst, dass irgendwie keine Vibrationen da irgendwie sind und so weiter. Ja, und aktuell gibt es halt verschiedene Quantencomputer-Prototypen, also teilweise sogar mit mehreren hundert Qubits. Und die können sogar schon kleine Berechnungen machen, aber halt noch nichts wirklich Bahnbrechendes so bisher.
Okay, und jetzt erstmal so viel zu den Grundlagen. Und jetzt habe ich aber ja versprochen, es geht eigentlich um einen Streit. Dieser Ärger, der betrifft das berühmte Tech-Unternehmen Microsoft, kennt jeder, ne? Die meisten werden ein Gerät von denen mal in der Hand gehabt haben, den klassischen Windows-Rechner zum Beispiel. Und die haben angekündigt aus ihrer Forschungsabteilung, dass sie was ziemlich Bahnbrechendes erreicht hätten beim Thema Quantencomputer. Worum geht's denn?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, die Big Player wie IBM und Google setzen auf supraleitende Schaltkreise, um Quantencomputer zu bauen und haben auch schon Quantencomputer. Und Microsoft ist da einen ganz eigenen Weg gegangen. Also die wollen eine ganz andere Art von Qubit erschaffen, die es bis jetzt noch nicht gibt. Und haben deswegen halt auch bislang noch nichts gehabt. Also die haben sehr viele Millionen investiert, haben hochkarätige Forscher auch, die mit denen zusammenarbeiten. Aber bisher gab es halt eben dieses Qubit, was sie suchen, halt einfach noch nicht.
Was bedeutet das denn? Das gab es noch nicht. Oder was? Also was haben die vor?
Ja, also Theoretiker haben ausgerechnet, dass es bestimmte Qubits gäbe, die heißen topologische Qubits, und die wären eben super robust. Also die würden von äußeren Schwankungen, von denen ich eben gesprochen habe, sowas wie Temperaturschwankungen oder so, nicht so schnell zerstört werden. Deswegen wäre es halt mega cool, die zu haben an sich. Aber das Problem ist, die sind halt, bis jetzt existieren die nur auf dem Papier. Also die wurden berechnet, mathematisch, aber man konnte die halt noch nicht herstellen in einem Experiment. Ja, deswegen ist das Ganze noch sehr spekulativ. Und der Streit um Microsoft hat halt jetzt angefangen, weil im Februar 2025 haben die ein Paper rausgebracht bei Nature und gleichzeitig eine Pressemitteilung. Und in der Pressemitteilung stand, dass sie jetzt erstmals so einen topologischen Quantenprozessor gebaut hätten.
Okay, jetzt musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, was genau ist jetzt neu daran und diese topologischen Zustände, die du gerade schon angesprochen hast, was ist das?
Ja, genau. Also wie gesagt, diese topologischen Zustände, die gibt es noch nicht. Also man hat noch keins herstellen können irgendwie. Und Microsoft sagt aber, dass sie schon tatsächlich es geschafft haben, damit einen Prozessor zu bauen, sogar mit mehreren Qubits da drinne von diesen topologischen. Genau, das wäre halt natürlich ein Riesendurchbruch, weil die halt viel robuster wären als die normalen Qubits. Damit könnte man halt die Geräte direkt skalieren. Also die Hoffnung ist, dass wenn man mal topologische Qubits hat, es dann einfacher wird, sehr viele von denen zusammenzuführen und dann halt wirklich einen funktionsfähigen und leistungsfähigen Quantencomputer zu haben. Aber dafür muss man halt erstmal beweisen, dass man die halt überhaupt hat.
Und das ist quasi auch der Kern, wo es jetzt Kritik daran gab, oder?
Ja, genau, weil also zunächst mal die Ankündigung aus der Pressemitteilung und das Paper kommen gleichzeitig raus. Klingt ja erstmal super cool. Wenn man dann halt aber im Paper nachguckt, ist kein Wort zu diesen topologischen Qubits zu lesen. Also im Gegenteil, da steht klipp und klar, diese Messungen allein sagen nichts darüber aus, ob die nachgewiesenen Zustände topologisch sind. Also genau das schreiben die Microsoft-Forscher in dem Paper. Aber in der Pressemitteilung sagen die, hey, wir haben topologische Qubits und wir haben damit sogar einen Quantenprozessor gebaut. Und das hat natürlich erstmal in der Fachwelt so zu Unmut geführt. Also da haben auch viele Forscher gefragt, was das soll. Und die Erklärung war dann, naja, die Veröffentlichung wurde ja bereits 2024 bei Nature eingereicht. Die muss ja dann erst begutachtet werden von anderen Fachleuten. Und in der Zwischenzeit hat Microsoft jetzt natürlich nicht Däumchen gedreht, sondern weitergearbeitet und kam halt so zu den Ergebnissen. Und die Frage der Wissenschaftler war dann halt aber, okay, cool, macht ja auch alles Sinn, aber warum veröffentlicht ihr dann nicht die wissenschaftlichen Daten dazu? Also es ist ja schön, so eine Behauptung aufzustellen, aber es einfach nicht zu zeigen oder nicht zu beweisen. Vor allem bei sowas, was es halt einfach noch gar nicht gab und was ein Riesendurchbruch wäre. Ja, und Microsoft meinte dann halt, wartet ab, kein Problem. Im März, also nur einen Monat später, ist das APS Physics Summit. Das ist die weltweit größte Physikkonferenz, auf der mehr als 10.000 Physiker sind von der ganzen Welt. Und da werden wir alles erklären.
Und jetzt gehen wir gleich auf diese Konferenz, gehen wir gleich noch kurz ein. Auch für mich als Laien ist das manchmal nicht ganz so verständlich, dieser wissenschaftliche Diskurs, auch zwischen diesen Unternehmen, die ja auch alle irgendwie Konkurrenten sind, gleichzeitig aber auch natürlich irgendwie gegenseitig von Sachen, die rausfinden, profitieren. Dann hat das wieder mit Privatunternehmen zu tun, mit Universitäten und so. Also warum, man könnte jetzt von außen drauf gucken und sagen, da geht es jetzt um ein Kommunikationsproblem oder um eine Detailfrage, aber warum ist man genau da gerade so kritisch und guckt da so genau hin?
Ja, also erstmal, wie du ja sagst, klar, es sind Unternehmen, aber es geht halt auch um Wissenschaft. Und in diesen Unternehmen arbeiten halt auch wirklich Forscher, die auch teilweise an Unis noch angestellt sind oder so. Also die wissen, wie so ein wissenschaftlicher Diskurs eigentlich läuft. Und da nimmt man halt alles sehr, sehr, sehr genau. Und da kann man halt nicht einfach so Behauptungen aufstellen. Und dann kommt dann halt noch hinzu, dass Microsoft auch eine Vorgeschichte hat und in dem Bereich jetzt, ich sag mal, kein Unschuldsam ist. Und zwar hat die Firma in der Vergangenheit halt schon öfters behauptet, dass die was gefunden haben, vor allem halt eben auch diese topologischen Qubits, und musste die Behauptungen dann zurückziehen. Also unter anderem gab es zwei Veröffentlichungen in den vergangenen Jahren, eine bei Science und eine bei Nature. Also es sind beides hochkarätige Forschungsjournale. Und genau, wie sich herausstellte, waren die Ergebnisse von Microsoft nicht sauber genug ausgewertet und konnten auch nicht reproduziert werden. Und deswegen mussten die auch die Veröffentlichung zurückziehen. Und das hat halt dazu geführt, dass sich generell die Fronten verhärten. Also insbesondere gibt es halt so ein paar Forscher in der Physik, die Microsoft gegenüber super skeptisch sind und hart mit ihnen ins Gericht gehen, sage ich mal. Und ja, da wird immer wieder ein Streit offen ausgelebt.
Ja, das würde mich mal noch interessieren. Wie läuft so ein Streit denn dann konkret ab? Also wer sind da die Kontrahenten, wer sind die Wortführer und was ging da genau ab die letzten Monate?
Ja, also die Kontrahenten sind auf der einen Seite die Microsoft-Physiker und auf der anderen Seite Forscher aus der Physik-Community. Und zum Beispiel sind da zwei Physiker, die zu Beginn ihrer Karriere mit Microsoft zusammengearbeitet hatten und dann Fehler in den wissenschaftlichen Arbeiten halt aufgedeckt haben und dafür gesorgt haben, dass die Arbeiten auch zurückgezogen werden mussten. Also eben gerade diese Science- und Nature-Artikel. Und die haben jetzt zum Beispiel Blogs und machen YouTube-Videos und nutzen Social Media, um halt Microsofts Behauptungen immer wieder zu kritisieren und auf Schwachstellen halt auch hinzuweisen und sich auch abfällig darüber zu äußern, muss man sagen. Und dann gibt's halt auch noch andere Wissenschaftler, also einer davon ist Henry Legg, der Microsoft schon mehrmals auf Probleme bei ihren Studien hingewiesen hat. Also du musst dir das so vorstellen, so ein topologisches Qubit, das kann man nur in ganz bestimmten Materialien herstellen. Also zum Beispiel in supraleitenden Nanodrähten. Also das ist so ein extrem dünner Draht, der supraleitend ist. Und wenn man den in ein Magnetfeld steckt, dann können zumindest in der Theorie eben diese topologischen Qubits entstehen. Klingt schon kompliziert und ist es in der Praxis halt auch wirklich. Also dafür braucht man nämlich extrem reine Materialien. Die Atome müssen super präzise angeordnet sein. Und einige Forscher sagen, so krass perfekte Materialien haben wir bis jetzt noch gar nicht. Also wir können das überhaupt noch nicht realisieren. Und ein anderes Problem ist, selbst wenn man so ein Qubit erzeugen kann, muss man es auch nachweisen. Und bislang gibt es keinen Test, also das sagt zumindest Henry Legg, der diese Qubits zweifelsfrei nachweisen kann. Also das Problem ist, dass in diesem Nanodraht können extrem komplizierte Teilchenzustände entstehen und die wirken vielleicht wie ein topologisches Qubit, aber die sind es dann halt am Ende nicht. Und das sagt halt Henry Legg Microsoft immer wieder und er hat dazu auch Paper geschrieben.
Und alles läuft so ein bisschen auf diese Konferenz zu dann, ne, die du gerade schon erwähnt hast.
Genau, ja, weil alle sind halt super gespannt, was jetzt passieren wird, weil Microsoft ignoriert so ein bisschen die Kritik von Henry Legg oder wenn die halt konkret drauf angesprochen werden, haben die auch auf Blogs oder Social-Media-Kanälen dann kommentiert und haben gesagt, dass Henry Legg ein Wichtigtuer sei und dass er Strohmänner bauen würde und so weiter. Aber irgendwie ist sich die Forscherwelt da nicht so ganz einig. Also viele finden, dass der Henry Legg da wirklich einen Punkt hat.
Und jetzt hat diese Konferenz auch stattgefunden. Die war jetzt neulich. Was ist denn dann passiert bei diesem, ich nenne es mal Showdown? Also konnten die das ausräumen oder?
Ja, das ist sehr gut. Der Showdown trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also ich habe auch viele Forscher auf Social Media, denen ich folge, habe ich gelesen, dass die sich Popcorn geholt haben und sich dann vor die Bildschirme gesetzt haben. Und einige waren halt auch einfach da. Und bevor der große Moment von Microsoft kam, war am Tag zuvor, hat Henry Legg eben seinen Vortrag halten können. Also der hat einen 15-Minuten-Slot noch in letzter Minute bekommen. Es war jetzt nicht besonders lang, aber immerhin. Und seine Präsentation hat er direkt mit einem richtigen Diss gegen Microsoft angefangen, weil das Titelbild seiner Präsentation zeigt ein Cover von den Märchen der Gebrüder Grimm. Und sein Vortragstitel war halt Can we build a topological qubit in 2025? Also ja, können wir 2025 ein topologisches Qubit bauen? Und seine klare Antwort war nein. Jede Person und jede Firma, die behauptet, jetzt ein topologisches Qubit erzeugt zu haben, verkauft uns eine Märchengeschichte.
Oha, Schwarz feiert.
Ja, genau. In der Physikwelt auf jeden Fall. Und dann am nächsten Tag war dann der Talk, auf den jeder gewartet hat. Microsofts Chefforscher Chetan Nayak hat gesprochen um 8 Uhr morgens. Und ich habe Bilder von der Konferenz gesehen und tatsächlich war um 8 Uhr morgens der Vortragssaal komplett voll. Was nie passiert um die Uhrzeit bei einer Konferenz. Also fand ich schon mal nicht schlecht. Und ja, also ich habe mir auch das Video dann angeguckt und er redet und redet und erklärt. Und es klingt auch alles schlüssig. Und dann kommen halt die Daten, auf die jeder gewartet hat, weil die halt eben noch nicht verfügbar war. Ja, man sieht halt einfach nur Rauschen. Also so ein wildes Durcheinander an zickzackförmigen Linien. Das ist definitiv nicht das, was man hätte sehen wollen. Und selbst NIAC muss sagen, ja gut, mit dem bloßen Auge lässt sich das Ergebnis jetzt nicht erkennen. Man muss die Daten halt weiter analysieren. Aber viele Physiker machen sich halt auf Social Media krass drüber lustig und nehmen das halt absolut nicht ernst. Und ich habe mit vielen Fachleuten darüber gesprochen, um das halt einordnen zu können, ob man die weiter analysieren muss, die Daten, oder ob da wirklich irgendwie was schief läuft. Und also selbst reserviertere Fachleute haben sich skeptisch gezeigt. Also viele haben gesagt, dass die Community echt nicht glücklich damit ist, also dass Microsoft einfach übertreibt mit seinen Statements. Und ja, das positivste Feedback, was ich überhaupt gefunden habe, war, das Ergebnis ist nicht ganz schlüssig.
Oh, wirklich? Okay. Das sagt schon einiges. Okay, wenn du dich da irgendwie umgehört hast und so. Ist auch total bitter für den Mann, stelle ich mir gerade vor, dann mit solchen Daten auf die Bühne geschickt zu werden da. Und weiß, dass einfach alle Leute darauf warten und auch so genau hingucken.
Ja, aber andererseits, also er wurde da ja nicht so richtig hingeschickt. Das ist der Chefforscher von denen. Ja, okay. Der ist ein Name, der ist auch ein echt ernstzunehmender Physiker. Also er weiß ja, was er da vorstellt und er weiß ja eigentlich, womit er da rechnen muss. Und niemand freut sich so richtig darüber. Und er hat dann halt auch gesagt, naja, es wird jetzt auch bald das Paper kommen und da wird das alles dann richtig nochmal aufbereitet und erklärt. Aber naja, also viele Forscher, mit denen ich halt geredet habe, die sind halt trotzdem richtig frustriert und ja, denen gefällt das halt überhaupt nicht.
Ja, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil das natürlich voll super wäre für die Forschung, wenn die das geschafft hätten. Ne? Also sie haben quasi Hoffnung geweckt, darum geht es so ein bisschen, das wäre sehr bedeutend gewesen.
Die haben die Hoffnung geweckt und das ist ja auch für das Forschungsgebiet irgendwie total schlecht, wenn Dinge, oder für die Forschung allgemein auch einfach, wenn Dinge über ihren Wert verkauft werden. Also gerade in der Forschung sollte man ja eigentlich nüchtern sein und ich weiß nicht, ob ihr habt ja bestimmt auch schon mal über Supraleiter gesprochen in dem Podcast und da gibt es ja auch immer wieder sensationelle Ankündigungen, die dann halt einfach sich als Quatsch entpuppen und das schadet halt der Forschung, wenn halt die Glaubwürdigkeit abnimmt und ich denke mir gerade im Moment in der Zeit, wo Trump und Co. an der Macht sind und die Wissenschaft sowieso ihr Fett wegkriegt und das Vertrauen darin schwindet, sollte man halt eben besonders darauf achten, wissenschaftlich sorgfältig zu arbeiten und halt auch gerade so Presseankündigungen oder so, die nicht komplett als Märchengeschichte dastehen zu lassen.
Ja, deshalb spannende Geschichte und schön, dass du uns die mitgebracht hast, so ein Streit in der Wissenschaft, der eben auch, wie du gerade nochmal schön deutlich gemacht hast, ja, Implikationen hat auch dafür, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen den Ball flach halten sollte. Lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen drauf gucken, was dieser ganze Streit und dieser Showdown auf der Konferenz und so jetzt für die Forschung an Quantencomputern bedeuten. Also wie geht's weiter in Zukunft?
Ja, also einige Fachleute sind halt jetzt gespannt, welche Paper jetzt rauskommen von Microsoft und hoffen natürlich, dass nicht wieder irgendwas unsauber präsentiert wird und dass nicht wieder eine Arbeit zurückgezogen werden muss am Ende. Also die Forschungswelt ist auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Im Prinzip halten es aber viele für gut, dass so ein großes Unternehmen wie Microsoft halt eben an einem Außenseiter-Thema arbeitet, sage ich jetzt mal, unter den Quantencomputern, weil halt eben nur wenige Leute an topologischen Quantencomputern arbeiten und Microsoft hat halt eben andere Ressourcen als ja, viele Universitäten zum Beispiel. Deswegen ist es an sich ja schon gut, dass daran geforscht wird und dass da geguckt wird. Aber ich sag mal, andere Unternehmen, so wie Google und IBM, glaube ich, werden einfach weiterhin an ihren Ansätzen arbeiten, die sich ja auch bewähren und ja, wo es immer wieder auch Durchbrüche und Fortschritte gibt. Und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt bleiben, was in Zukunft noch so kommt.
Auf jeden Fall, es bleibt spannend auf dem Weg zu den Quantencomputern oder ihrer Verbesserung und dass sie überall zum Einsatz kommen und uns dann ganz viele Rechenaufgaben abnehmen oder unseren alten Computern abnehmen, die die nicht können oder die sie überfordern. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, diesen Streit und auch viele Infos einfach zur Technologie, die dahinter steckt, dann guckt auf Manons Artikel, den findet ihr auf spektrum.de und Manon, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Ja, danke Marc.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war's von uns beim Spektrum-Podcast für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Dann gibt's wie immer freitags eine neue Folge. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.